Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure Moderatorinnen von Niere2Go. Beim heutigen Thema thrombotische Mikroangiopathie werdet ihr treuen HörerInnen euch bestimmt fragen, ob wir das Thema nicht schon so quasi mit der TTP, also der thrombotischen thrombozytopenischen Purpura, behandelt haben. Und da kann ich sagen, bei weitem nicht. Denn unter dem Begriff TMA, also thrombotische Mikroangiopathie, verbirgt sich ein ganzes Erkrankungsspektrum. Dieses Spektrum mit seinen vielen Gesichtern wollen wir uns heute gemeinsam mit Professor Jan Menne noch einmal genauer vornehmen und den verschiedenen Gesichtern auch einen Namen geben. Er wird uns erzählen, was die Erkrankungen gemein haben, was sie unterscheidet und uns von der Epidemie erzählen, die 2011 den deutschen NephrologInnen schlaflose Nächte bereitet hat. Herzlich willkommen, Jan Menne. Stellen Sie sich doch gerne noch einmal vor.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier über TMA sprechen darf. Mein Name ist Jan Menne. Ich komme aus Hannover, bin aber eigentlich gebürtiger Pfälzer, habe da aber nur ein Jahr gelebt, bin dann nach Berlin gezogen, bin in Berlin groß geworden und dann nach Hannover. Ich bin zur Nephrologie gekommen, relativ früh. Ich war in England und dort war die Renal Medicine separat von den internistischen Fächern. Und das fand ich ganz interessant und da hatten die immer gesagt, Renal Medicine ist was Besonderes, da sind die hin, die besonders interessant in innere Medizin machen wollen. Und daraufhin habe ich mich dann in Deutschland beworben, ich hatte ein halbes Jahr in England gearbeitet und dann bin ich in die Nephrologie gekommen, hat mich dann schwerpunktmäßig mit Diabetes beschäftigt, das war eigentlich mein Thema und bin dann mehr oder weniger zufällig in das Thema AHUS oder thrombotische Mikroangiopathie, ist das so ein Schwerpunkt für mich geworden, weil ich 2009 den ersten Kontakt im Rahmen einer Studie mit einem Patienten mit AHUS hatte. Und dann ist das ein Thema für mich geworden, mit dem ich mich seitdem sehr intensiv beschäftigt habe. Und viele kennen mich eigentlich eher als TMA-Spezialisten eigentlich und nicht als diabetische Nephropathie-Spezialisten. Das war eigentlich meine Habilitationsschrift. Also zufällig.
Ja, das haben wir oft schon gehört, dass es viele Zufälle waren. Können Sie vielleicht nochmal genauer beschreiben, was jetzt wie Ihr Alltag so aussieht in der Nephrologie als Leiter der Nephrologie und uns dann so ein bisschen mitnehmen? Sie machen wahrscheinlich dann auch Sprechstunde, betreuen doch häufiger TMA-Patienten, aber genau, erzählen Sie es uns nochmal ein bisschen genauer gern.
Okay. Also ich selbst bin im Moment als Chefarzt tätig einer großen Nephrologie. Wir haben hier 60 Betten und wir haben im Schnitt pro Tag 10 Entlassungen. Das ist im Moment sozusagen unser Tagesgeschäft. Also schon eine sehr hohe Taktung und das erleben wir auch gerade an so einem Tag wie heute. Heute werden wir irgendwie 15 Patienten entlassen. Und das macht es sehr interessant, weil wir eigentlich ein sehr breites Spektrum sehen. Wir sind neben der Medizinischen Hochschule Hannover hier die einzige Nephrologie in einem Kreis von insgesamt 1,5 bis 2 Millionen Menschen. Es gab bis zum letzten Jahr noch zwei weitere nephrologische Kliniken, die sind beide geschlossen worden, kurzfristig. Und deshalb sind jetzt auf einmal all diese nephrologischen Patienten bei uns. Das macht es schon sehr abwechslungsreich und ich selbst muss gestehen, dass ich die meiste Zeit eigentlich im stationären Bereich zubringe. Ich selbst mache nur ein- oder zweimal die Woche eine Ambulanz. Wir selbst haben keine Ermächtigungsambulanz, sondern wir haben nur eine Privatambulanz, aber wir haben keine Ermächtigungsambulanzen. Bei uns werden wir auch nicht bekommen, weil die nephrologische Versorgung in Hannover insgesamt sehr gut ist. Das ist sicherlich auch nicht notwendig. Aber wir versorgen mehr oder weniger hier für die ganze Region und zwar alles, von der Schandchirurgie bis zur Kiemalimplantation. Wir machen hier ungefähr 250 getunnelte Katheter legen wir pro Jahr. Wir machen die stationäre Dialyse. Wir haben hier stationär 17 Dialyseplätze. Wir haben kein ambulantes Dialysezentrum, sondern rein stationäre Dialysepatienten. Und die sind tatsächlich im Moment auch immer gefüllt. Im Moment werden wir überrollt, gerade von einer Influenza-Welle. Wir sehen das auch bei unseren Dialysepatienten. Wir haben heute früh bei uns auf der Dialyse einzelne Räume, Vierbettzimmerräume gesagt, das ist jetzt unser Influenza-Isolationszimmer. Und da liegen wirklich morgens und nachmittags ausschließlich Patienten, die gleichzeitig eine Influenza-Infektion haben und Dialysepatienten sind. Die meisten von denen sind tatsächlich geimpft. Manche sind es auch nicht, aber tatsächlich die meisten sind auch geimpft. Also die Impfung gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Das sehen wir da halt auch im Moment. Also insgesamt haben wir dadurch ein sehr, sehr breites Spektrum. Das, was wir gar nicht bei uns haben, sind die transplantierten Patienten. Das verirrt sich mal ab und zu einer. Das ist ganz klar geregelt. Die werden in der Medizinischen Hochschule Hannover versorgt, weil da ist ein großes Transplantationszentrum. Aber alles andere sehen wir bei uns. Und zum Beispiel im November letzten Jahres haben wir innerhalb von einem Monat bei vier Patienten ein atypisches HUS hier diagnostiziert. Das war, muss man sagen, der Rekord, den wir hier im Silor aufgestellt haben. Das habe ich sonst nur bisher mal in der MAH erlebt. Aber das war in einem Monat auf einmal eine Häufung. Das gibt es manchmal. Monatelang sehen wir keinen einzigsten Patienten und dann kommen auf einmal wieder mehrere. Also das ist nicht immer vorhersagbar.
Ja, total spannend, wie Sie das beschreiben. Das zeigt auch einfach gut, ja, weswegen auch mir die Nephrologie so gut gefällt. Und dann sind Sie ja auch ja, weiterhin Vollblutkliniker. Ich habe aber auch mal gelesen, dass Sie es besonders wichtig finden, dass man in der Medizin Teamplayer ist. Was zeichnet denn für Sie einen ärztlichen Teamplayer aus und warum finden Sie das so wichtig oder wie erleben Sie das bei sich im Team in der Klinik?
Also ich glaube, das Entscheidende heutzutage ist, dass man wirklich als Team zusammenarbeitet. Früher konnte man sich eine schlechte Stimmung in der Abteilung leisten, trotzdem hatte man noch genügend Mitarbeiter. Heutzutage ist das gar nicht mehr denkbar. Die laufen einen alle weg. Das ist gar nicht mehr, könnte man gar nicht realisieren und man wird auch nicht so gut arbeiten können. Man kann auch die Leute eher mitreißen, wenn man auch als Teamplayer wahrgenommen wird. Und ich selbst denke schon, dass wir bei uns eine relativ flache Hierarchie haben. Also das ist zum Beispiel so, ich mache häufig auch Oberarztfunktionen. Das heißt, ich selbst übernehme ein Team. Ich habe das so ein bisschen das amerikanische Modell hier genommen. Ein Team besteht aus einem Assistenzarzt und einem Oberarzt oder mir. Und dazu haben wir dann, wenn wir Glück haben, Student oder nicht ein Student. Also kleine Teams, die dann immer 15 Patienten betreuen. Und da übernehme ich genauso auch Nicht-Privatpatienten und Privatpatienten. Und wenn es sein muss, mache ich auch meine Assistenzarzttätigkeit. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, das ist etwas, was man heutzutage selbst auch vorleben muss. Und wir besprechen immer morgens also alle Biopsiebefunde. Und das machen wir auf eine freundliche, aber ein bisschen herausfordernde Quizart, so dass wir dann die mitnehmen, dass ich denen dann auch beibringe, warum man solche Sachen macht. Vor allem die Neugier zu wechseln. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was man auch wecken muss, im Sinne, neugierig zu sein. Medizin ohne Neugierde macht man keine Fortschritte und man wird vieles nicht begreifen. Und das ist eben auch etwas, was ich da vermitteln möchte. Und dass die auch wissen, dass sie jederzeit zu mir kommen können, wegen jeder Frage. Und die werden nie von mir deshalb ein schlechtes Ding bekommen oder sagen, oh, wie blöd bist du denn oder sowas. Das wird keiner von mir hören. Sondern dann weiß ich irgendwie, ist das noch nicht richtig vermittelt worden und das müssen wir halt machen. Und das führt dann dazu, dass man wirklich nett miteinander oben auf Station umgeht. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Das, was ich manchmal leider wahrnehme in der Medizin, dass wir leider in den letzten 10, 20 Jahren so Pflege und Ärzte so ein bisschen weiter auseinandergedriftet sind. Und dass man nicht mehr diesen Zusammenhalt hatte, den man früher hatte. Und das liegt auch daran, dass die Pflege natürlich jede Menge Aufgaben bekommen hat, die wirklich sehr administrativ sind, wo ich selbst auch gar nicht genau weiß, was die da alles dokumentieren müssen. Aber ich sehe nur immer, die verbringen extrem viel Zeit mit der Dokumentation im Krankenhaus, wo man sich immer hinterfragt, ist das wirklich so sinnvoll? Weil die Zeit wird viel weniger am Patienten verbracht. Und das ist auch wieder wichtig, dass man die da zurückgeht oder dass man das gemeinsam in diesem Team macht und guckt, wie man da Strukturen auch gemeinsam gestalten kann, wodurch man mehr Zeit mit den Patienten verbringen kann. Ich meine, das passiert bei uns auch im medizinischen Bereich, aber in der Pflege passiert das auch. Und da wird leider zu wenig synergistisch gearbeitet. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr wieder hinkommen in diesem Bereich. Und das ist ganz wichtig. Und zusätzlich das andere, was man auch hat, jetzt bin ich ja innerhalb einer Abteilung geblieben. Wir dürfen nicht untereinander sagen, oh, das ist mein Patient, das ist dein Patient und der andere kann das bloß nicht so gut behandeln, weil er nicht die Fachdisziplin hat. Und das stimmt ja nicht. Ich meine, wir können eine Lungenentzündung behandeln, genauso kann jemand ein leichtes akutes Nierenversagen behandeln. Da braucht man kein Nephrologe sein. Ich glaube, dass man da einfach so die gegenseitige Wertschätzung hat. Und dann, wenn man aber eine gezielte Frage hat und sagt, da komme ich tatsächlich nicht weiter, auch zum Gastroenterologen oder Kardiologen geht, wir haben hier 5 internistische Abteilungen. Wir sind insgesamt, haben wir fast 400 internistische Betten hier. Damit ist es formell die größte innere Medizin Niedersachsens, dass man dort eben auch unter diesen kleinen Teams der Abteilung dann über das Team Innere Medizin eben auch das als ein Team lebt. Und das ist, glaube ich, heutzutage extrem wichtig, weil das Wichtigste an der Arbeit ist, dass einem die Arbeit Spaß macht. Und wir verbringen ja 35 Jahre auf der Arbeit. Und wenn wir nicht diesen Spaß an der Arbeit haben, dann wird das auch letztendlich zu einer schlechteren medizinischen Versorgung führen. Weil nur wenn man diesen Spaß hat, ist man dann auch eben bereit, mal zu sagen, okay, heute haben wir gerade Personalengpass, ich arbeite jetzt mal ein bisschen intensiver oder auch ein bisschen länger und helfe da mal mit und wir probieren die Versorgung der Patienten gut und sicher darzustellen. Und das schafft man nur, wenn man wirklich eigentlich ein Team hat, wo guter Zusammenhalt ist. Ich glaube, wird zunehmend wichtiger im klinischen Alltag.
Sicher ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Dinge zusammenbringt, so wie du das sagst, und eben darüber auch sag mal, die positive Motivation hat, den Arbeitsplatz am nächsten Tag wieder aufsuchen zu wollen, weil man gerne hingeht und eben Freude hat. Aber natürlich soll man auch ja gerne zu Hause sein, und das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Thema, ja, gerade in deiner Phase. Vereinbarkeit Beruf und Familie ist ja auch nicht immer ganz so einfach, fragt man meistens eher Frauen als Männer, aber du hast ja die Situation, dass du jetzt diese Chefarztposition hast und durchaus auch noch eine Familie mit Kindern, die noch ein bisschen Fürsorge brauchen, ne?
Genau, absolute Fehlentscheidung, hätte früher passieren müssen. Ich kann nur sagen, allein in den letzten 2 Tagen alle krank. Ich war der Einzige, der noch gesund war, aber ich hatte auch Bauchschmerzen zwischendurch. Dachte ich eigentlich, könnte ich doch eigentlich jetzt sagen, ich gehe jetzt mal nicht zur Arbeit. Ich habe doch so Bauchkrummeln, Bauchkrummeln. Dann wusste ich aber, dass gerade 2 andere auch von den Ärzten krank waren. Dann habe ich gesagt, naja, so ein richtig hartfälliger Grund ist es nicht, damit ich doch arbeiten gegangen. Hatte trotzdem den ganzen Tag Bauchschmerzen. Aber das ist natürlich schon etwas und ich sehe, manchmal werde ich da nicht wirklich den Kindern gerecht und das ist natürlich schon problematisch. Also ich probiere mir auch immer zu sagen, ich muss um 5 oder 6 Uhr fertig sein. Klappt nicht immer. Häufig klappt es, aber nicht immer. Und das ist natürlich schon ein Problem und aber es macht auch Spaß. Also man kann ja auch, wir machen ja auch dann viel oder auch am Wochenende, wenn man dann frei hat, dann geht es einem raus irgendwo hin in die Berge oder Schlittschuhlaufen oder sonstige Sachen. Also Sachen, die auch schön sind. Ich meine, die Wetterbedingungen hier im Norden sind natürlich häufig miserabel, also gerade was Schnee angeht und so weiter, aber kann man natürlich jetzt im Winter auch machen.
Das heißt also, gut organisieren muss man sich, damit man pünktlich nach Hause
Ja,
kommt und
ja.
gegebenenfalls.
Aber da bin ich wirklich kein Vorbild. Das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Da gibt es sicherlich Leute, die viel besser sind. Also da frage ich mich immer, wie gibt es Leute, die so organisiert sind, dass sie pünktlich um 4 Uhr das schaffen? Ich verquatsch mich irgendwo oder ich lese dann noch irgendeine E-Mail oder lese noch irgendwelche Nachrichten. Und dann denke ich immer, wieso habe ich denn jetzt schon wieder eine Stunde verbracht mit irgendwelchen Sachen, wo ich sage, wäre vielleicht nicht ganz so notwendig gewesen. Aber mir macht die Sachen Spaß und dann ist das auch erstmal in Ordnung.
Gut, aber man kann es hinkriegen. Wahrscheinlich ist, wenn, wie Sie sagen, halt jünger ist, sind die Rahmenbedingungen anders. Wenn man in der Assistenzarztzeit ist, muss man sich natürlich anders organisieren und anders gucken als jetzt dann in Ihrer Position. Also herausfordernd, aber spannend, wenn man beides hat, Karriere und die Familie, höre ich da jetzt raus.
Ja, das ist schon, das ist. Ist Es macht Spaß. Also mir das Arbeit hat mich nie abgeschreckt, muss ich sagen. Arbeit hat mir immer Spaß gemacht. Es war auch irgendwie schon als Kind ein Wunsch, das zu werden. Und ich habe die Medizin immer als toll erlebt. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man, was ich vorhin schon gesagt hatte, einfach guckt. Man kann es auch wirklich nicht planen. Ich hatte zwischendurch, eigentlich wollte ich Krebsforscher werden und bin dann in der Nephrologie gelandet. War eigentlich nie mein initialer Plan gewesen. Als Kind wollte ich unbedingt was gegen Krebs erfinden. Das war immer mein Wunsch mit 15, 16 Jahren. Und dann bin ich in der Nephrologie relativ zügig gelandet. Habe sogar meine Doktorarbeit ursprünglich bei einem Krebsforscher begonnen. Aber letztendlich hat es mich in die Nephrologie verschlagen und bin da auch glücklich geworden. Also, das ist, glaube ich, es gibt nichts Unspannendes in der Medizin. Überall gibt es spannende Sachen. Und in der Nephrologie muss man sagen, 10, 20 Jahre lang hat man gedacht, man ist im Mittelalter der inneren Medizin, weil gar nichts passiert ist. Das war ja wirklich finsteres Mittelalter. Wir hatten ACE-Hämmer, AT1-Rezeptorblocker, dann kam der Renin-Blocker, der war gleich wieder weg und es ist eigentlich gar nichts passiert. Bernd, du weißt, es ist nichts passiert 20 Jahre lang. Und jetzt auf einmal, dann kam wirklich Eculizumab, war so der erste Durchbruch, wo mal was ganz Neues passiert ist. Und außerdem war es das teuerste Medikament der Welt. Das konnte man sich zumindest da mal auf die Fahne schreiben für ein paar Jahre lang. Aber was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ich meine, das ist absoluter Wahnsinn. Und wenn ich sehe, was in den nächsten paar Jahren passieren wird, was man jetzt so an Daten gesehen hat, die kommen, da wird sich die Nephrologie komplett transformieren. Also das ist im Moment hochspannend,
Ja,
was da
das wäre meine
passiert.
nächste Frage nämlich schon gewesen, auch wenn es der Zufall bei Ihnen war mit der Nephrologie, ob es nicht eine gute Zukunftsperspektive ist und man das nicht den jungen AssistenzärztInnen raten könnte. Aber ich merke schon anhand der Begeisterung, dass man es schon raten kann, unser Fachgebiet.
Oh, das ist jetzt wirklich eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ich glaube ganz ehrlich, von dem, was man am Spektrum bei den Patienten sieht, ist es eine der spannendsten inneren Fächer. Ohne jetzt das Wertschätzen zu sagen, sondern wir sehen bei unseren Patienten eigentlich alles. Die haben gastroenterologische Probleme, die haben rheumatologische Co-Erkrankungen häufig, die haben kardiologische Probleme en masse. Pneumologische Patienten haben es auch. Wir sehen alle möglichen Infektionserkrankungen, aber wir sehen natürlich auch Tumorerkrankungen. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Spektrum, was man mitbetreut. Von der Perspektive gesehen ist die innere Medizin oder die Nephrologie extrem spannend. Wo ich mir nicht ganz so sicher bin, wie ist in Zukunft die Möglichkeit der Niederlassung? Weil im Moment ist das noch sehr attraktiv gewesen und auch in der Vergangenheit. Aber wenn diese ganzen neuen Medikamente kommen, wird natürlich die Frage irgendwann sein, werden wir die Dialyse in der Form, wie wir sie heute haben, noch in 10, 20 Jahren haben? Und ich glaube, wahrscheinlich werden wir einerseits eine Abnahme haben, dass insbesondere jüngere Patienten weniger häufig an die Dialyse kommen, aber wir zunehmend mehr ältere Patienten sehen, die mit 80 oder 90 Jahren dialysepflichtig werden. Als ich begonnen habe, war das jemand 80 oder 85-jähriger Dialyse eingeleitet wurde, ist ganz selten passiert. Heutzutage sehe ich es hier, sind die meisten, bei denen wir die Therapie beginnen, sind über 75 Jahre alt, teilweise sogar über 90 Jahre alt. Und den ältesten Patienten, den ich hier erlebt hatte, der ist mit 99 Jahren, ist der zu uns gekommen und der ist seit 2 Jahren war der andialysiert worden mit 97 Jahren. Dem ging es dabei gut. Aber ich glaube, dass verschiebt sich dort gerade. Insofern wird sich wahrscheinlich das Spektrum ändern der Patienten, die wir gerade im ambulanten Bereich betreuen. Aber vom Intellektuellen her, was man sozusagen an unterschiedlichen Aspekten erfassen muss bei den nephrologischen Patienten, was man an technischen Fortschritten miterlebt, ist die Nephrologie immer noch sehr spannend und kann man nur jedem empfehlen. Also ist ein Fach, wo man glücklich werden kann.
Also das ist, finde ich, super, super spannend und wichtig und glaube auch, dass man da glücklich werden kann. Vielleicht noch, bevor wir ins eigentliche Thema gehen, du bist ja viel mit Familie beschäftigt. Ich erinnere mich, du hast mal immer ganz toll von Tauchen und wahnsinnig tolle Bilder gezeigt. Hast du noch Zeit für solche Hobbys oder ist das was, was du im Moment zurückstellst?
Ja, wir überlegen das gerade, ob wir nicht jetzt in diesem Jahr mal in Sinai fliegen. Da habe ich Tauchen gelernt. Ich meine, eigentlich habe ich das jahrelang gesagt, ich fliege nicht nach Ägypten mehr, das ist mir zu heikel. Aber wir überlegen es uns gerade konkret, ob wir wirklich in Sinai fahren, weil das war für mich einer der besten Tauchspots, die ich kennengelernt habe. Karibik war auch schön, aber Sinai ist einfach extrem einfach. Man geht einfach vom Strand und das Riff beginnt 5 Meter vom Strand entfernt. Also man kann zu Fuß dahin laufen und dann geht es einfach runter. Man kann da tauchen. Das hat man eigentlich an seltenen Anriffs oder man kann da eben auch nur schnorcheln gehen und geht dann nur 2 Meter und sieht wunderbare Fische. Das habe ich das letzte Mal jetzt ungefähr vor 12 Jahren, 13 Jahren dort gemacht. Und mit den ganzen Wirrwarr bin ich da jetzt nicht mehr so gewesen, aber wir sind gerade dabei, uns das zu überlegen, ob wir das wieder machen. Und das wäre eine tolle Sache. Außerdem muss ich meine Kamera, Unterwasserkamera benutzen. Die habe ich das letzte Mal vor 3 Jahren in Kuba benutzt, oder nee, 5 Jahren in Kuba benutzt. Die muss auch mal wieder aktiviert werden. Und Kuba ist ja mittlerweile auf den Ländern, da wo man nicht mehr hinreisen darf, dann kommt man nämlich nicht mehr nach in die USA.
Guter Plan auf alle Fälle. Da sind wir gespannt, wo es dann letztendlich hingeht und auf die Berichte. Und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir eben mit Ihnen einen Vollblut-Nephrologen und Experten da haben, eben was wir schon gehört haben mit dem klinischen Schwerpunkt auch für TMAs in der Klinik und wie Sie schon berichtet haben, dass Sie eben wirklich auch viele von diesen Patienten sehen und dass wir auf dieses Wissen zurückgreifen können. Da freue ich mich ganz besonders. Und wir werden jetzt einfach die theoretischen Grundlagen dieser komplexen Erkrankungen besprechen und werden dann aber auch praktisch auf die Behandlung eingehen. Und im inhaltlichen Teil weiß ich, dass Sie auch noch mal uns das gut vermitteln können, weil ich Sie einfach schon oft bei Vorträgen gehört habe und immer wirklich toll fand, wie unterhaltsam es war, aber auch wie schön Sie dieses komplexe Wissen in diese praktischen Anwendungen gepackt haben. Und deswegen würde ich Ihnen jetzt einfach gleich die erste Frage stellen. Zu den TMAs fällt vielen ja die TTP und das HUS ein, also das hemolytisch-uremische Syndrom, sei es typisch oder atypisch. Und viele Krankheitsidentitäten zählen aber auch noch mit dazu. Welche sind es denn und warum zählen die mit in diesen Formenkreis? Wenn wir jetzt eben nicht ChatGPT, sondern das KI-Tool Jan Menne fragen, was für eine einfache Erklärung könnten Sie uns da geben, damit man sich das vielleicht besser merken kann, wie das eingeteilt ist?
Also ich finde ja nett, das KI-Tool Jan Menne, aber selbst für ein TMA-KI-Tool, Jan Menne ist wahrscheinlich schlechter als KI-Tool ChatGPT. Vor kurzem hatte mal Herr Völker einen Vortrag gehalten und da hat er wirklich ChatGPT, also der Vortrag muss man sagen, war vor 2 Jahren, da hatte er berichtet, dass er ChatGPT einfach nur gefragt hat, was sind die offenen Fragen, die derzeit noch nicht geklärt sind bei der Behandlung der TTP. Er hat es allerdings auf TTP bezogen. ChatGPT hat ihn in 30 Sekunden eine Zusammenstellung der Fragen gestellt, wo ich gesagt habe, Hut ab, so schnell hätte ich das nie geschafft, die wichtigsten Fragen zusammenzustellen, wie es ChatGPT innerhalb von 30 Sekunden geschafft hat. Also insofern, ChatGPT hat nicht so viel Erfahrung in der Behandlung der Patienten. Das ist mir ziemlich sicher, dass er das nicht hat. Und davon lernt man da auch eine Menge. Aber das Entscheidende, und es wird gerade eine neue S3-Leitlinie zum Thema HUS erstellt, zusammen mit den Pädiatern. Die S3-Leitlinie TTP wird gerade fertiggestellt. Die erscheint jetzt in diesem Jahr. Und jetzt beginnen wir gerade mit einer neuen Erstellung der S3-Leitlinie, Federführung von Weimann-Menke und den Pädiatern. Und was wir dort machen, und das ist so jetzt die internationale Klassifikation, die sich jetzt auch gerade geändert hat in diesem Jahr, wir unterteilen jetzt ganz klar, den Begriff HUS und TTP soll verlassen werden, der Begriff. Also das ist erstmal die erste Bombe, die ich jetzt hier zünde. Weil man sagt, diese Begrifflichkeit stimmt so nicht mehr. Sondern man soll in Zukunft wirklich nur noch von thrombotischer Mikroangiopathie reden. Und dann so ähnlich wie bei anderen Erkrankungen, dass man sagt, zum Beispiel EHEC oder Schigertoxin-induziertes thrombotische Mikroangiopathie oder ADAMTS13-mangelinduzierte thrombotische Mikroangiopathie oder Komplement-CFH-Gendefekt und so weiter. Das heißt, man beginnt in Zukunft den Mechanismus, der identifiziert ist, vorne ranzustellen und dann zu sagen, man hat eine thrombotische Mikroangiopathie. Und dann wird das weiter differenziert, dass man anschließend noch sagt, okay, mit folgender Organbeteiligung. Weil die Organbeteiligung kann ja ganz unterschiedlich sein. Das heißt, da wird es zu einem Umdenken kommen müssen. Und man wird, und das wird sozusagen gleich in dem ersten Kapitel in dieser ersten S3-Leitlinie jetzt festgelegt werden, natürlich eine Übergangszeit haben, wo man beide Begrifflichkeiten weiter verwenden wird. Die Begrifflichkeit, mit der wir groß geworden sind jetzt, und die Begrifflichkeit, in die man sozusagen in Zukunft rübergehen wird. Und auch wenn wir jetzt diese S3-Leitlinie haben, gibt es dort eine Einteilung. Wir beginnen uns erstmal mit dem einfachen Thema der EHEC-assoziierten hämolytischen uremischen Syndrom zu beschäftigen. Im zweiten Jahr die Komplementvermittelten. Und im dritten Jahr kommen dann die ganzen Gruppen, die am schwierigsten zu definieren sind, die manche als sekundäre Formen bezeichnen. Manche sagen, das sind gar keine komplementvermittelten Formen. Und das sind ganz unterschiedliche Formen, zum Beispiel, die bei Krebspatienten auftreten, nach Schwangerschaft. Da gibt es eine Diskussion, ob das nicht auch Komplement ist oder nicht, durch Medikamente verursacht sind, durch andere Infektionen. All das wird dann in dieser dritten Gruppe subsumiert. Und das ist eine große Gruppe, weil wenn man das Ganze prozentual mal probiert aufzuteilen, wird man sehen, dass die TTP macht nur 15-20% aller TMA-Fälle aus, die wir in Deutschland haben. Also wir haben mal eine Statistik mit den Krankenkassen zusammen gemacht und haben einfach mal in Deutschland gefragt, wie viele Patienten hatten eine TMA und wie viele hatten eine Host-TTP. Und da sieht man, dass die TTP nur bei ungefähr 150 bis 170 Fällen pro Jahr neu diagnostiziert wurden in Deutschland. Also stationäre Aufnahmen. Hämolytisch-uremisches Syndrom hatten wir ungefähr 800 stationäre Aufnahmen im Jahr. Das heißt, so ist ungefähr Verhältnis 4:1. Dann, wenn man das dann weiter differenziert, sehen wir mittlerweile, dass das, was wir als HUS bezeichnet haben und eine Zeit lang alles als atypisches HUS, dass von denen ungefähr nur 25-40% tatsächlich einen Gendefekt haben. Also ein Komplement-Gendefekt. Die kann man dann als komplementvermitteltes HUS klassifizieren. Die anderen, die wir dann haben, und das sind dann de facto ungefähr 40-60% aller TMA-Fälle, die wir in Deutschland haben, sind letztendlich das, was wir früher als HUS oder atypisches HUS bezeichnet haben. Aber in der Regel finden wir dort keinen Komplement-Gendefekt. Und das sind die, wo natürlich am interessantesten die Frage ist, wie müssen wir die behandeln? Müssen wir denen überhaupt eine Komplementblockade geben? Wenn ja, gibt man die vielleicht nur ganz kurz. Und das sind die Diskussionen, die man sich im Moment stellen muss. Und das ist etwas, was wir sozusagen auch im Rahmen dieser S3-Leitlinie einmal nochmal systematisch aufarbeiten wollen. Weil bisher gibt es keine systematische S3-Analyse weltweit nicht. Hat keiner sich die Arbeit bisher gemacht, dass man mal einfach systematisch diese Sachen komplett durchdekliniert und macht, weil das ist ein irrer Aufwand und die Datenlage ist sehr heterogen. Es gibt für alle Studien gibt es Argumente dafür und dagegen, zum Beispiel Komplementblockade zu machen. Aber vieles ist natürlich auch durch die Pharmaindustrie getrieben gewesen. Und negative Studien sind wahrscheinlich überproportional nicht publiziert worden. Also das sind Sachen, die man sich genau angucken muss. Und ich glaube, dann werden wir noch ein besseres Krankheitsbild, Beschreibung des Krankheitsbildes bekommen. Das war, glaube ich, jetzt aber eine ziemlich komplizierte Antwort. Ich weiß nicht, ob die zu einem besseren Verständnis geführt hat.
Ja, ich meine, das ist ja extrem wichtig. Es wird sicherlich auch so ein bisschen für und wieder geben, wenn man auf die Zulassung der bestehenden Medikamente guckt, weil da steht natürlich ein anderes Wording drinnen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch völlig korrekt, was du gesagt hast, dass man eine Übergangsphase braucht, um dann eben möglich zu machen, dass diese Nomenklatur verinnerlicht wird, weil in den Arzneimitteln wird es natürlich nicht verschwinden. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit gelernt, was da mal steht, das wird nicht mehr umgeschrieben werden, erfahrungsgemäß. Ne? Jetzt gibt es ja auch noch Fälle, wo in der, also wo diese Klassifikationen angewendet werden oder vielleicht noch nicht mal angewendet werden können, die sind ja sehr stark klinisch getrieben, würde man im Moment sagen. Es sind ja klinische Symptome und Laborbefunde. Jetzt gibt es ja aber auch die Situation, dass solche thrombotischen Mikroangiopathien auftreten und du praktisch genau diese Symptomatik nicht hast, also Zufallsbefunde in der Nierenbiopsie, im Transplantat. Wir haben akute Nierenschädigung oder akute Nierenkrankheit und da macht man eine Biopsie und da ist eine TMA drin und du hast diese systemischen Zeichen nicht. Wie kommt denn das zustande aus deiner Sicht und was sind das für Fälle? Das ist ja relativ schwierig, dann auch, sagen wir mal, argumentativ zu sagen, das behandle ich jetzt so oder so.
Absolut. Das sehen wir zunehmend häufiger. Das liegt auch daran, dass die Pathologen viel schneller heutzutage die Diagnose thrombotische Mikroangiopathie reinschreiben. Früher haben die Pathologen eigentlich nur von einer thrombotischen Mikroangiopathie gesprochen, wenn man eindeutige Thromben in den Arterien oder in den Kapillaren gesehen hat, in glomerulären Kapillaren. Heutzutage ist in der Pathologie, und das war mal ganz interessant, wir hatten vor ein paar Jahren mal so einen Feldversuch gemacht, da hatten wir die vier führenden Nephropathologinnen und Pathologen in Deutschland, hatten die aber untereinander gemacht, hatten die sich gegenseitig Schnitte zugeschickt. Und jeder sollte das befunden. Und das Erstaunliche war, wenn sie sich die einzelnen pathologischen Beschreibungen sich untereinander ausgetauscht haben, war eigentlich eine relativ schlechte Konkordanz. Also wenn sie sich angeguckt haben, ob der eine Mesangiolyse hat oder sonstiges, war es nicht unbedingt gut konkordant. Wo es nachher dann trotzdem wieder konkordant wurde in der Endentscheidung, ob sie gesagt haben, das war eher eine thrombotische Mikroangiopathie oder nicht. Aber da hatte jeder Pathologe, hatte man den Eindruck, so ein bisschen seinen eigenen Schwerpunkt, wo er besonders drauf geachtet hat. Und dann hat er gesagt, das ist eine thrombotische Mikroangiopathie. Das, was dabei relativ klar bei rauskommt, dass sie mittlerweile sehr auf die Endothelschädigung gucken. Und zwar vor allem sogar teilweise wirklich nur auf elektronenmikroskopischem Niveau. Die Elektronenmikroskope Endothelschädigung. Teilweise reicht, dass sie sagen, das könnte doch eine thrombotische Mikroangiopathie sein. Wenn man natürlich so klein, aber wirklich im wahrsten Sinne klein wird in dieser Wahrnahme, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass man da so einen Endothelschaden nachweist, der aber relativ vielleicht mild war, der vielleicht das so ein ganz frühes Stadium einer TMA darstellt, aber de facto, wo das noch nicht zu einer sich widerspiegelt im wirklichen Kreislauf, so dass man wirklich einen Hinweis dafür hat, dass da wirklich jetzt Erythrozyten kaputt gehen, dass da Fragmentozyten auftreten, ein LDH-Anstieg und so weiter. Da muss man sich natürlich genau fragen, muss man so einen Patienten behandeln? Und in der Regel, wenn die wirklich keinen Hinweis haben, ist das der häufigste Grund, ein schlecht eingestellter Bluthochdruck in dieser Situation. Das ist etwas, was wir dann ganz häufig sehen. Und das ist vielleicht auch interessant, in Australien und Schweden gibt es Registerdaten, die haben gezeigt, der häufigste Grund, warum jemand mit einem chronischen Dialyseversagen wieder von der Dialyse abgekommen ist. Sie haben sich einfach mal angeguckt, welche Patienten kommen wieder von der Dialyse ab, wenn die schon 3 Monate lang dialysiert haben. Sowohl in Australien als auch in Schweden kamen raus Patienten mit maligner Hypertonie. Maligne Hypertonie sind die Patienten, die am ehesten wieder abkommen können. Und die erste Arbeit, die das gezeigt hat, war Friedrich Luft. 1977 oder 78 konnte der zeigen, wenn man eben eine starke blutdrucksenkende Medikation einsetzt, und das war damals Lonolox, was auf den Markt kommt, konnten sie die Leute wieder von der Dialyse abbekommen. Und das ist das, was man immer im Hinterkopf haben muss. Eine thrombotische Mikroangiopathie macht auch immer einen schweren Bluthochdruck. Und wenn man den schweren Bluthochdruck therapiert bekommt, oder nicht immer, aber häufig, dann kriegt man auch darüber schon eine Verbesserung der Nierenfunktion. Das heißt, es ist dann nicht immer klar zu sagen, ist das jetzt ein Effekt, den man durch eine Komplementblockade bekommen hat oder weil man einfach nur eine gute Blutdruckeinstellung erreicht hat. Und deshalb würde ich in diesen Situationen immer erstmal gucken, gibt es irgendeinen Grund, den man vielleicht doch vielleicht identifizieren kann, dass er eine Schädigung gemacht hat. Wenn das ein Transplantierter ist, dann wissen wir sowohl CNI-Inhibitoren als auch mTOR-Inhibitoren können eine Endothelschädigung machen. Und was wir bei uns in Hannover beobachtet haben, wir haben ja viel ein großes Lungentransplantationsprogramm, das größte in Deutschland. Und irgendwann haben dann die Kollegen in der Lungentransplantation entschieden, die Patienten auf einen mTOR-Inhibitor und einen CNI-Inhibitor zu setzen. Und dann hatten die auf einmal innerhalb von einem Jahr eine massive Zunahme von akuten Nierenversagen. Und dann haben wir tatsächlich bioptisch bei denen dann eine TMA gesehen, in den Nierenbiopsien gehäuft. Und das heißt, das ist auch etwas, was man immer berücksichtigen muss. Medikamente, die eine Endothelschädigung machen, wie genauso wie VEGF, Antikörper und so weiter, die können ein TMA-ähnliches Krankheitsbild bioptisch machen. Das kann man pathologisch gar nicht so klar dann von einem erhalten. Es sieht erstmal wie eine TMA aus, aber das ist gar nicht im Endergebnis so stark und dann wahrscheinlich Komplement vermittelt. Und das ist etwas, wo man dann ein bisschen vorsichtig sein muss, gerade bei dem Preis, den wir haben. Was ich persönlich manchmal bei in unsicheren Situationen trotzdem sage, okay, ich beginne mit bei diesem Patienten dann zu behandeln, aber ich mache sofort innerhalb von ein, zwei Wochen oder manchmal sogar direkt während des stationären Aufenthaltes, mache ich bereits eine genetische Untersuchung, veranlasse ich. Und wir sprechen dort mit, kann man mich noch hören, weil ich sehe mich jetzt gerade nicht mehr? Wir sprechen da direkt mit den Genetikern und es gibt ja hier ein federführendes Labor in Deutschland und die haben mittlerweile auch eine eigene genetische Beratung, die die anbieten, so dass wir dann darüber sozusagen dann eben auch eine genetische Beratung ambulant bekommen und damit dann auch veranlassen können, dass eben eine genetische Untersuchung ambulant stattfinden kann. Und das ist etwas, was wir ganz, ganz schnell machen. Und wenn dann die Genetik zurückkommt, dann hat man ja noch einen zusätzlichen Grund zu sagen, wird das eher etwas sein, wo man eine Therapie braucht oder nicht. Und was man heutzutage ganz klar sagen kann, findet man keine genetische Mutation mit den neuen genetischen Untersuchungen, Next Generation Sequencing, dann gibt es keinen Grund, bei diesen Patienten dauerhaft eine Therapie durchzuführen. Das kommt in allen Studien in den letzten Jahren, ist das gesehen worden. Und die Holländer und die Amerikaner sind teilweise viel, viel weiter als wir. Die Holländer und die Amerikaner beenden teilweise die Therapie schon nach 2, 3 Monaten. Wir haben noch bei uns in die das empfohlen wird, mindestens 6 Monate, 12 Monate Therapie, zum Beispiel mit einem C5-Inhibitor. Das machen die international teilweise gar nicht mehr. Das ist auch sicherlich kostengetrieben gewesen, aber die können zeigen, dass sie keinen Nachteil dadurch für ihre Patienten haben. Das heißt, wir müssen da viel schneller sein und vielleicht eher sagen, okay, hit hard early, aber dann geht man auch schnell wieder raus. Das heißt, das ist etwas, was man im Moment gerade zunehmend abwägen muss.
Ja, das finde ich hochspannend, was Sie erzählen. Also einerseits natürlich die neue Klassifikation, das macht ja Sinn, so ein bisschen parallel auch zu den GNs, die ja jetzt auch nach dem Pathomechanismus versucht werden, ein bisschen anders eben zu benennen, zu klassifizieren. Da glaube ich, kann man sich dann auch besser merken, wenn man es wirklich nach dem treibenden Faktor benennt. Und dann auch mein Gefühl, dass so diese jungen, sage ich mal, vielleicht 24-jährigen Patientinnen oder Patienten, die biopsiert werden, die dann einen TMA-Befund haben, halt eben maligne Hypertonie sind oder häufig sein können, wenn sie keine systemischen Beschwerden haben. Da fallen mir direkt 2, 3 Fälle ein, wo das auf alle Fälle die plausibelste Erklärung meiner Meinung nach ist. Und aber auch, was Sie Neues schon berichtet haben, jetzt zum Ahus, wenn man keinen genetischen Nachweis hat zur Therapie. Und da wollen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Können Sie vielleicht einen PatientInnenfall ein bisschen schildern, der Ihnen noch im Gedächtnis geblieben ist und uns da einfach mal Schritt für Schritt mitnehmen? Vielleicht, wie hat sich die PatientIn präsentiert und welche Diagnostik muss man da machen, gerade auch für die jüngeren KollegInnen?
Ich habe insgesamt über 150 Patienten mit AHOS behandelt, also mit AHOS. Also, und wir haben bei über 100 Patienten wahrscheinlich Ecolizumab auch behandelt. Ist es so, im Gegensatz zu dem, was häufig gerade von der Pharmaindustrie auch gesagt wird, ist es meistens, betrifft es wirklich nur die Nieren. Häufig hat man nur ein Nierenversagen, sonst nichts. Manifestationen außerhalb, Hirnbeteiligung, Herzbeteiligung, Lungenbeteiligung, andere passieren wirklich sehr selten. Ich würde sagen, bei weit unter 10% aus meiner persönlichen Erfahrung. Das gilt nicht für Kinder. Kinder haben häufig dann doch noch andere Organbeteiligung als die Niere. Im Erwachsenenalter ist es eher die Ausnahme. Ich habe die schon gesehen, aber es ist die Ausnahme. Die meisten, die eine Nierenbeteiligung haben, und das ist etwas, was man wissen muss, die haben immer alle eine Hämaturie. Das heißt, es gibt es eigentlich nicht, dass die nicht eine Hämaturie im Urin haben. Wenn die keine Hämaturie im Urin haben, zumindest im Urinstex, dann würde ich heftig daran zweifeln, dass dieser Patient wirklich eine thrombotische Mikroangiopathie hat. Die haben eigentlich auch alle eine Proteinurie. Und meistens ist die Proteinurie sogar im Stadium A3. Das heißt, wir haben über 300 Milligramm Proteinurie, häufig sogar nephrotisch. Die geht durchaus auf 2 bis 7 Gramm pro Tag hoch. Oder wir machen ja keine Sammelurin mehr, im Spoturin 7 Gramm pro Gramm Kreatinin. Also das ist etwas, was man immer wieder sieht. Eine Proteinurie über 10 Gramm habe ich noch nie bei jemandem mit einer thrombotischen Mikroangiopathie gesehen. Also 2 bis 7 Gramm regelmäßig, über 10 Gramm nicht und auch nicht unter 30 Milligramm. Also 30 bis 300 ist schon extrem niedrig. Die meisten werden über 300 Milligramm pro Gramm Proteinurie haben oder Albuminurie. Also das ist erstmal etwas ganz Wichtiges, was man berücksichtigen muss. Das, was auch immer da ist, sonst braucht man gar nicht die Diagnose thrombotische Mikroangiopathie stellen, das Haptoglobin ist immer erniedrigt. Haptoglobin ist eigentlich der beste Parameter, um zu gucken, um eine thrombotische Mikroangiopathie auszuschließen. Ist Haptoglobin nicht erniedrigt, hat man keine wesentliche thrombotische Mikroangiopathie. Das kann man damit eigentlich ausschließen. Ist sogar besser als LDH oder Thrombozytenzahl. Die Thrombozytenzahl funktioniert unterschiedlich gut. Bei TTP ist die Thrombozytenzahl immer erniedrigt, bei verschiedenen Hussformen unterschiedlich stark. Aber Haptoglobin ist immer niedrig. Es gibt sogar Daten, die sind aber nicht gut publiziert. Und vom Hörensagen habe ich die und eben durch eigene Erfahrung. Wenn jemand eine TMA hat und man hat zum Beispiel eine Komplementblockade gemacht und man beendet die Komplementblockade, ist das Haptoglobin häufig der erste Parameter, der beginnt, sich wieder zu verändern. Das heißt, ich würde im Verlauf immer das Haptoglobin bestimmen, um zu gucken, ob das beginnt wieder zu fallen. Und wenn das beginnt zu fallen, muss man diesen Patienten eng mal überwachen. Wenn das nicht fällt, kann man relativ entspannt sein. Also das ist das Nächste, was ich mitgeben soll. Haptoglobin ist entscheidend bei der Diagnosesicherung, ob jemand möglicherweise eine thrombotische Mikroangiopathie hat. Also das sind die Parameter, auf die man achten muss.
Und wenn jetzt aber ein Patient sich doch systemisch, klinisch betroffen präsentiert, was für ein Spektrum gibt es da oder was hatten Sie für außergewöhnliche Fälle in der Klinik?
Krampfanfall. Krampfanfall ist sicherlich von allen neurologischen Manifestationen das, was am häufigsten bei TMA auftritt. Wir hatten mehrere Fälle, die teilweise mehrere Krampfanfälle hatten. Und das ist etwas, was wir da in der Neurologie häufig gesehen haben. Schlaganfall, einseitige Schlaganfall eher selten, aber Krampfanfall ist etwas, was man durchaus sehen kann. Der beeindruckendste Fall, den ich kennengelernt habe, war ein Patient mit einer CFH-Mutation. Der hat als Kind bereits 3 Transplantate verloren innerhalb von 1 Jahr, 2 Jahren. Dann war der 17 Jahre, 18 Jahre lang an der Dialyse. und hat dann nach 17 Jahren Krampfanfälle entwickelt. Ist dann mehrfach in der Neurologie in der medizinischen Hochschule gewesen. Man hat im MRT nichts gesehen. Man hat ihm ein Antiepileptikum gegeben, hat weitergekrampft, hat dann zweites gegeben, hat weitergekrampft, hat dann duale antiepileptische Therapie durchgeführt, hat weitergekrampft. Dritte. Und dann hat man ihn irgendwann mal bei uns dann vorgestellt und gefragt, könnte das was auch mit dem Hus zu tun haben? Also er hatte, wie gesagt, ja eine CFH-Mutation und hatte drei Transplantate wegen Hus-Rezidiv schon als Kind bekommen. Und dann habe ich gesagt, ist nicht auszuschließen. Der hatte im Labor tatsächlich keine wesentliche Veränderung. Haptoglobin kann ich jetzt nicht mehr hundertprozentig beschwören, ist schon lange her. Wir haben uns damals aber entschieden, dass wir dann einfach jetzt mal probieren, Therapie mit C5-Inhibition, also Ecoli, zu machen. Dann war der rezidivfrei und dann nach einem halben Jahr hatten die mehr oder weniger alle Antiepileptika abgesetzt. Und er wollte sich eigentlich nicht mehr transplantieren lassen. Und da hat er gesagt, jetzt nehme ich ja so oder so schon Ecolizumab, dann kann ich mich ja jetzt ja transplantieren lassen. Dann ist der erfolgreich transplantiert worden und ist seitdem, hat er eine super Nierenfunktion gehabt. Und da muss man sagen, das war die einzige extrarenale Manifestation, schwerere extrarenale Manifestation, die ich beim Dialysepatienten gesehen habe. Bei den anderen habe ich das nicht gesehen. Und das ist etwas, was schon beeindruckend war, aber das war die absolute Ausnahme. Ansonsten, ich habe auch schon mal eine Lungenbeteiligung gesehen oder zwei Patienten mit Lungenbeteiligung. Ich habe noch keine wesentlichen Veränderungen in den peripheren Gefäßen gesehen. Das sind die Veränderungen, die ich dann, ich habe ein oder zweimal auch eine Herzbeteiligung gesehen, aber das sind wirklich Ausnahmen. Und ich habe auch einmal eine Augenbeteiligung gesehen. Die meisten haben wirklich eine reine Nierenbeteiligung. Wenn die eine Nierenbeteiligung haben und wir haben keine gute andere Erklärung und sagen, das ist eine thrombotische Mikroangiopathie, haben wir bisher immer plasmapheriert. Wenn wir dann fünfmal einen Plasma-Austausch gemacht haben gegen Plasma, machen wir das ja und nicht eine reine Plasmapheresis, sondern wirklich einen Plasma-Austausch. Und die werden dann nicht besser. Häufig werden sie vom LDH besser, häufig werden sie von Plättchen besser, aber die Nierenfunktion wird teilweise nicht besser. Dann haben wir bei diesem Patienten entschieden, wir geben dem jetzt eine C5-Inhibition. Dann haben wir tatsächlich häufig gesehen, dass die Nierenfunktion besser geworden ist, haben dann aber, wie ich es beschrieben habe, gleich die genetische Untersuchung weggeschickt. Und früher waren wir dann nicht konsequent genug und haben gesagt, wenn die Genetik dann zurückkam, kann man es absetzen. Ich persönlich warte dann eigentlich noch, bis ich sehe, dass das Kreatinin sich nicht weiter verbessert. Wenn sich das Kreatinin nicht weiter verbessert, setze ich eigentlich dann ab. Und wenn sich das Kreatinin noch weiter verbessert, mache ich es weiter. Wenn sie eine Mutation haben hingegen, bin ich bisher eher zögerlich gewesen. Auch das ist wahrscheinlich nicht gerechtfertigt, wenn man sich die aktuelle Studienlage anguckt. Gerade bei mittelschweren Mutationen, also Komplementfaktor I, MCP-Mutationen, kann man wahrscheinlich im Frühjahr auch absetzen und das wird in der Regel unproblematisch sein. In einigen Ländern, England, Frankreich, Holland, wird jeder Patient abgesetzt. Selbst mit einer schweren Mutation machen sie einen Auslassversuch. Und wenn sie dann sehen, das kommt wieder, dann beginnen sie halt sofort wieder zu therapieren. Und selbst dann machen sie teilweise auch einen zweiten oder dritten Auslass. Also da sind die viel konsequenter in der Strategie, auch zwischendurch das Medikament zu pausieren. Das machen wir so bisher in Deutschland nicht. Aber damit sind wir sozusagen nicht so, wie das international am meisten durchgeführt wird. In den meisten Ländern wird irgendwann ein Auslassversuch unternommen. In Spanien scheint es auch eher so wie bei uns zu sein, dass da nicht so schnell ein Auslassversuch unternommen wird. Aber in anderen Ländern wird es durchaus schneller gemacht.
Aber es sind natürlich Systeme, die, sagen wir mal, stark zentralisiert sind, was diesen Entscheidungsprozess angeht. Und das ist natürlich in der Situation immer noch mal ein bisschen anders, glaube ich. Also da gibt es ja die regulatorische Vorgabe. Und in UK werden ja die Patienten alle zentral, kriegen eine zentrale Revision ihres Krankheitsverlaufs und dann wird da entschieden. Und dann steht sozusagen nicht ein Behandler da und muss dem Patienten sagen, ich setze Ihnen das ab, sondern es wird halt sozusagen von oben herab entschieden, so ist die Situation und es wird jetzt abgesetzt und dann geguckt, ist vielleicht im Alltag einfach leichter umzusetzen, ne?
Absolut. In England und in Frankreich hat in Frankreich haben sie nicht so eine zentrale Struktur, aber sie haben ein mehr oder weniger uniformes Protokoll, was in allen Zentren, die sich mit thrombotischer Mikroangiopathie in Frankreich beschäftigen, mehr oder weniger 1:1 umgesetzt wird. Dadurch ist es sehr standardisiert, die Therapie, die stattfindet. Und in England wird es komplett nur durch ein Zentrum entschieden, was sozusagen auch festlegen kann, welcher Patient was bekommt und die auch dann entscheiden, wie es abgesetzt wird. Was die dann natürlich auch machen, die machen eine sehr konsequente, strukturierte Nachverfolgung dieser Patienten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man wirklich so eine Entscheidung trifft, man möchte pausieren, dann ist es wichtig, dass man die entsprechend gut nachvollzieht. Und man muss natürlich sicher sein, dass der Patient nicht dadurch gefährdet wird und im schlimmsten Fall dann dialysepflichtig wird, wenn er wirklich ein Rezidiv bekommt. Deshalb muss man das genau einzeln abwägen und dann entscheiden. Und da ist es sicherlich ganz vernünftig, wenn das in Zentren gemacht wird, die eben schon mehr Patienten behandelt haben und deshalb so ein bisschen die Variabilität der Erkrankung eben auch besser einschätzen können und auch über die genetische Implikation der Untersuchung, der genetischen Untersuchung sich auskennen, weil bestimmte Mutationen, die haben einfach ein viel höheres Risiko, dass die ein Rezidiv bekommen. Eine CFA-Mutation hat man 50-70% Risiko, dass man ein Rezidiv bekommt. Das heißt, da sollte man sich das genau überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist. Also das ist eben entscheidend, dass dann eben alle Aspekte berücksichtigt werden in so einem wirklichen Entscheidungsprozess. Und außerdem gibt es ja auch den Patientenwunsch. Und viele Patienten wollen auch gar nicht absetzen, weil sie Angst haben, dass es nochmal zum Rezidiv kommt.
Ja. Aber das ist mit der Genetik natürlich nach wie vor nicht so einfach, weil wir betrachten ja da sehr stark die Betroffenen. Ich erinnere mich sehr gut an eine Familienkonstellation, die ich mal behandelt habe. Und da war, glaube ich, der jüngste Sohn oder so war betroffen, auch mit einer MCP-Mutation. Und ich glaube, der Vater und auch der Bruder waren auch Träger dieser Mutation, aber waren älter. Der Vater war schon an die 50 Jahre alt und hat keine thrombotische Mikroangiopathie entwickelt. Also man sieht auch, die Penetranz dieser Mutation ist eben stark variabel. Und in so einer Situation ist es da manchmal gar nicht mehr einfach, dem Patienten zu vermitteln, wie er jetzt über lange Zeit oder warum er über lange Zeit behandelt werden soll oder nicht. Waren schon Jahre zurück. Da war das Wissen sicherlich auch nochmal ein anderes. Aber es zeigt eben auch, wie heterogen die Ausprägung am Ende sein kann.
Also das ist was ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast. Die Penetranz ist bei diesen Erkrankungen, selbst bei schweren Mutationen wie einer CFA-Mutation, nur bei 30-50%. Das heißt, in Familienanamnesen werden 30-50% nur krank. Das heißt, zusätzlich brauchen die wahrscheinlich einen endothelschädigenden Mechanismus. Das ist ja eine endothelschädigende Erkrankung und wahrscheinlich die Endothelschädigung führt zu einer Komplementaktivierung. Und wenn sie dann eben einen genetischen Fehler haben oder nicht, kann es eben zu einer Schädigung kommen. Und das wird wahrscheinlich teilweise auch bei den sekundären Erkrankungen stattfinden. Das heißt, man kriegt über eine Endothelschädigung eine Komplementaktivierung und je nachdem, wie stark diese Komplementaktivierung ist, kann die eben zu einer weiteren Endothelschädigung führen und im Vollbild kriegt man dann eben so eine thrombotische Mikroangiopathie. Cyclosporin, wissen wir zum Beispiel, gibt es gute Zellkulturdaten und so weiter, das macht eine Komplementaktivierung am Endothel. Und das ist wahrscheinlich etwas, was dann eben dazu führen kann, warum dann eine Cyclosporin irgendwann vielleicht auch mal ein TMA-ähnliches Krankheitsbild machen kann. Das heißt, es beginnt mit einer Endothelschädigung. Die Endothelschädigung führt zu einer Komplementaktivierung, dann noch mehr Endothelschädigung und dann kommt es eben irgendwann zu so einem Vollbild mit einem Endothelverschluss und endothelialer mikrovaskulärer Thrombose. Und das ist eben das, was man eben beim HUS sieht. Und bei der TTP ist es ja ähnlich, dass der Mechanismus ein bisschen anders, weil der eben über von Willebrand-Faktor den initialen Schaden setzt. Und das ist eben da der Unterschied. Aber das sind letztendlich, am Ende führt es eben auch zu einer Endothelschädigung und zum Verschluss von kleinen Gefäßen.
Jetzt bevor wir nochmal in ein anderes Feld gehen, vielleicht nochmal ganz kurz das Thema Komplementblockade. Da reden wir jetzt schon die ganze Zeit davon. Kannst du nochmal ganz praxisnah sagen, Was macht man da? Wie wirksam ist es? Und vielleicht auch, was sind die Pitfalls oder die besonderen Probleme der Substanzen Ecolizumab und Ravulizumab, die wir dafür im Moment in der Zulassung haben?
Okay, also kurz, wir wissen, Komplement wirkt aktiviert. Es gibt drei Wege. Das ist der klassische Weg, das ist der Mannose-Weg und der alternative Weg. Die drei führen alle zu einer Aktivierung von C3. Und wenn C3 aktiviert wird, führt das dann zu einer Bildung von C3a und C3b. C3b wird benötigt, um die C5-Konvertase zu bilden. Und dann wird C5 gespalten und C5 wird dann aufgespalten in C5a und C5b. Und C5b ist die erste Stufe zum Membranattack-Komplex. Also so ist die Stufe von oben nach unten. Was dann man vermutet hat oder was man gezeigt hat, dass bei den Patienten mit HUS eben es vor allem eine Komplementaktivierung auf der Endotheloberfläche gibt. Und das ist eben der terminale Weg der Komplementaktivierung. Und deshalb hat man gesagt, es reicht dort wahrscheinlich die C5 zu blockieren. Und mit der Idee, dass man, wenn man weiter oben blockiert, dass man mehr Infekte erzeugen würde oder infektanfälliger würde. Daher hat man sich initial entschieden, die C5-Blockade durchzuführen. Und das hat man mit Ecolizumab herausragend halt gezeigt. Und bestes Beispiel, wir hatten einen Patienten bei uns, und das war der erste Patient, von dem ich initial erzählt habe, mit dem ich mich betraut habe. 2009 ist der transplantiert worden, hatte ebenfalls drei Transplantate schon als Kind verloren. Das ist aber ein anderer Patient als den ich Ihnen vorhin erzählt hatte. Bei dem waren alle Organe innerhalb von einem Monat kaputt. Mit 12 Jahren ist er das letzte Mal transplantiert worden. Mit 27 Jahren ist er dann das vierte Mal transplantiert worden. Und daher habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Innerhalb von einem Monat nach der Transplantation hat er auf einmal Nierenversagen bekommen, bioptisch hämolytisch-urämisches Syndrom. Wir haben ihn plasmapheriert, hat etwas darauf angesprochen, haben ihn nach Hause geschickt, haben in der Nierenbiopsie nichts gesehen. 10 Tage später kam er wieder, haben ihn wieder biopsiert, hämolytisch-urämisches Syndrom gesehen, bioptisch TMA, wieder plasmapheriert und so weiter. Und das ist ständig passiert. Wir haben ihn nach Hause geschickt, 2 Tage später, 2 Wochen später war er wieder zurück. Dann haben wir ihn dauerhaft plasmapheriert. Und zwar für 6 Monate lang. Und dann wussten wir schon Anfang des Jahres, dass die Zulassungsstudie für Ecolizumab kommen wird. Und dieser Patient ist dann der erste Patient gewesen, der im Rahmen der Zulassungsstudie seit Oktober 2009 mit Ecolizumab behandelt wird. Was wir dann gesehen haben, dass der, obwohl wir ihn wirklich nur mit 2x500 mg Mycophenolat behandelt haben, weil wir haben Tacrolimus abgesetzt, Sirolimus abgesetzt, weil wir dachten, das wird vielleicht mit ein Grund sein, warum er jetzt immer sein HUS-Rezidiv hat, ist der dann anschließend jetzt seit 15 Jahren so, dass sein Kreatinin initial von 1,213, jetzt hat er ein Kreatinin von 1,8 bis 2,0. Aber seit 15 Jahren wird er jetzt erfolgreich therapiert. Und das ist natürlich der beste Beweis, wie effizient dieses Medikament ist. Weil vorher hat er jedes einzelne Organ verloren innerhalb von Monaten, jetzt seit 15 Jahren. Der hatte initial keinen Nachweis einer Mutation. Der ist initial Sänger sequenziert worden, kein Nachweis einer Mutation. Dann haben wir ihn Next Generation Sequencing nochmal durchgeführt und dann hat er tatsächlich eine Deletion im CFA-Gen gehabt. Wir hatten gehofft, dass wir vielleicht ein ganz neues Gen finden würden, aber es war dann letztendlich nur eine schwere Mutation, die man halt technisch nicht mit Sänger nachweisen konnte. Und das erklärte dann alles, warum der so einen schweren Verlauf hat, weil der wirklich eine schwere Mutation hatte im CFA-Bereich. Das ist ein Patient, da würde man nie drüber nachdenken, dass man den jemals beenden wird, diesen Patienten. Der wird dauerhaft behandelt werden müssen. Der braucht auf jeden Fall eine Komplementblockade, die wirkt bei ihm Wunder. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich dir stellt, der Patient muss alle 2 Wochen das Medikament bekommen. Und wenn man alle 2 Wochen lang, lebenslang, das wird ein Patient sein, wo man wirklich lebenslang therapieren muss, dann hat man natürlich irgendwann das Problem, dass man bei einigen Patienten irgendwann auch keine Gefäße mehr hat. Außerdem alle 2 Wochen ins Krankenhaus kommen und eine Infusion bekommen oder zum Niedergelassenen gehen, ist natürlich sehr lästig. Was daraufhin deshalb Alexion gemacht hat, die haben das Ecolizumab-Molekül genommen und 4 Aminosäuren modifiziert. Diese 4 Aminosäuren, die sie dort verändert haben, führen dazu, dass auf einmal die Haltbarkeit dieses Medikaments viermal so lange ist. Anstatt 11 Tage ist es 55 Tage jetzt, also fast fünfmal so lange. Dadurch braucht man es nur noch alle 8 Wochen geben, das Medikament. Das gleiche Medikament mit der gleichen Effektivität. Und das ist Ravulizumab. Das heißt, wir können jetzt das Ravulizumab geben anstatt das Ecolizumab, anstatt den Ecolizumab. Gibt es irgendeinen Nachteil vom Ravulizumab? Klar, die einzelne Dosis ist astronomisch teuer. Die initiale Dosis, die Sie sozusagen im Krankenhaus geben müssten, um das Medikament einmal zu verabreichen, liegt bei 60.000 Euro. Ecolizumab ist kein Schnäppchen. Die erste Dosis, die Sie geben, kostet aber nur 17.000 Euro. Das heißt, im Krankenhaus ist es so, dass man sich meistens für Ecolizumab initial entscheidet. Und es gibt gerade ein Editorial im JASN veröffentlicht im Januar, wo die Frage ist, können wir in Zukunft vielleicht sogar ganz auf Plasmaaustausch verzichten, weil wir bei TTP mussten wir bisher immer noch den Plasmaaustausch machen und es gibt jetzt Daten, unter anderem waren wir da auch in Deutschland daran beteiligt, dass man nur Caplakizumab gibt und gar nicht mehr Plasmaaustausch macht. Das heißt, wir brauchen auch bei der TTP keinen Plasmaaustausch und bei HUS brauchen wir eigentlich auch keinen Plasmaaustausch, weil wir hier in dieser Situation auch einfach nur Ecolizumab geben können. Gut, das haben die aber jetzt auch nochmal festgelegt, dass man in der initialen Therapie das kurzwirksame Ecolizumab einsetzen sollte und nicht das langwirksame Ravulizumab. Also das ist nochmal wichtig. Wo ist denn der Vorteil vom Ravulizumab? Einerseits, wir können es alle 8 Wochen geben, wodurch die Patienten nur 6-mal pro Jahr zur Infusion kommen müssen. Und es ist prinzipiell auch extrem stabil, also von den Sachen, also sie haben wahrscheinlich auch eine viel längere Wirkung, wahrscheinlich noch mehr als 8 Wochen, wahrscheinlich sogar 10 Wochen oder 12 Wochen. Das heißt, wir haben eigentlich dauerhaft eine wirklich komplette Blockade des Komplementsystems. Es gibt einen Nachteil vom Ravulizumab. Wir können nicht überprüfen, ob wir wirklich das Komplementsystem komplett blockiert haben. Bei Ecolizumab bestimmen wir CH50 und wenn wir CH50 bestimmen, ist das komplett nicht nachweisbar. Wenn wir das mit Ravulizumab machen, findet man bei 20-30% der Patienten normale Werte für CH50. Das hat was mit der Messmethodik zu tun. Ganz hundertprozentig ist mir das nicht klar, warum es diese Diskrepanz gibt, aber da gibt es eine große Arbeit, die von Alexion zu diesem Thema publiziert wurde und das thematisieren sie gleich auch in der initialen Publikation, wo sie das Ravulizumab vorstellen. Das heißt, wir können nicht CH50 bestimmen, um zu gucken, ob wir ausreichend blockiert haben. Das, was wir bestimmen müssen, ist tatsächlich die C5a-Aktivität. Das kann aber kein Labor. Das können nur wenige Forschungslabore. Das heißt, wir haben nicht diese Möglichkeit, das zu überwachen. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum man es auch initial wahrscheinlich eher lieber das Ecolizumab nehmen sollte, weil das kann man zumindest überwachen. Weil man kann natürlich fragen, warum muss ich es machen? Die meisten haben ja eine komplette Blockade des Komplements. Das ist auch so, sonst würde man ja eine andere Dosis geben müssen. 2% aller Patienten haben eine Mutation, das sind aber überwiegend Patienten aus dem asiatischen Bereich oder indianischen Bereich, da haben wir relativ wenig in Deutschland von. Bei denen findet man eine Mutation, wo Komplementblockade nicht funktioniert, also nicht mit Ecolizumab, weil die haben eine Mutation in der Bindungsstelle, wo Ecolizumab an das C5 bindet. Wenn man so einen Patienten hat und in Europa sind jetzt 1-2 Personen beschrieben worden, die so eine Mutation haben, dann werden die auf Ecolizumab oder Ravulizumab nicht ansprechen. Und das würden sie rausbekommen, wenn sie die CH50 bestimmen. Weil wenn sie dann sehen, CH50 ist nicht unterdrückt, dann wissen sie, dass das möglicherweise jemand ist, der so eine Mutation hat. Bei dem brauchen sie überhaupt gar nicht Ecolizumab oder Ravulizumab weitergeben. Und das ist der zweite Vorteil, den sie halt noch beim Ecolizumab haben. Und dann gibt es noch einen dritten Vorteil, der allerdings relevant ist. In der Schwangerschaft gibt es extrem gute Sicherheitsdaten für Ecolizumab und auch Langzeitdaten. Mittlerweile gibt es auch erste Daten für Ravulizumab, aber für Ecolizumab sehr, sehr viele. Da ist eben auch noch ein großer Vorteil vom Eculizumab. Bei schwangeren Patienten sollte man lieber Eculizumab als Ravulizumab geben.
Sehr gut. Nochmal viel wichtiger Input für die Therapieauswahl. Jetzt wollen wir nochmal ein bisschen umschwenken, denn eine wichtige Differentialdiagnose vom AHUS ist ja das Steckhus. Und in der Einleitung habe ich ja schon ein bisschen angeteasert, Sie haben die EHEC-Epidemie ziemlich nah erlebt. Wo haben Sie denn damals gearbeitet und wie ging das damals los? Wie haben sich da die ersten Patientinnen präsentiert und ab wann ist man auf die Idee gekommen, dass das vielleicht keine Einzelfälle sind?
Also das war kurios, weil am Freitag, das war der 10., Ende Mai war das, am Freitag hatte ich in Amsterdam ein Advisory Board Treffen zum Thema AHUS von der Firma Alexion. Und ich war da ja noch relativ jung in diesem Feld. Ich hatte erst 2009 meine ersten Patienten dazu betreut und hatte dann eben ein bisschen schon Erfahrung. Und da hatten wir über das Thema EHEC darüber gesprochen. Und da wurde auch diskutiert, ob nicht vielleicht EHEC-Patienten von einer Komplementblockade profitieren würden. Und dann komme ich am Montag in die Klinik und sehe, dass wir 7 oder 8 Patienten bei uns in der Klinik hatten. Und Jan Kielstein war am Wochenende der Oberarzt gewesen und der hatte am Wochenende schon sich gesagt, wieso sind denn auf einmal 7 Patienten am Wochenende aus in Hannover gekommen? Und dann hat er gehört, die sind die meisten aus Hamburg gekommen, weil es in Hamburg keine Plätze mehr gab. Und dann hatte er in Hamburg schon angerufen und hatte gehört, dass sie da irgendwie auch gerade 30, 40 Patienten aufgenommen hatten und hatte deshalb bereits am Wochenende begonnen, eine Datenbank von der DGFN zu starten für die EHEC-Epidemie. Also Jan Kielstein war sozusagen wahrscheinlich mit einer der ersten, der das sozusagen systemisch dort erkannt hatte. Ich hatte dann am Montag, als ich bekommen hatte, ich gleich gesagt, wir sollten uns überlegen eigentlich, ob wir das Eculizumab abgeben und hatte damals 11 Doktoranden gleich engagiert und gesagt, die sollen jetzt mal die Daten hier in Hannover erfassen. Und die haben dann nicht nur in Daten in Hannover erfassen, sondern wir sind eigentlich dann mit diesen 11 Doktoranden in ganz Norddeutschland in alle Zentren gefahren und haben mehr oder weniger von allen 800 Patienten fast den ganzen klinischen Krankheitsverlauf zusammengetragen. Und haben dann am Mittwoch, also wirklich 2, 3 Tage später, waren wir die Ersten, die dann Eculizumab in Deutschland gegeben haben. Ich hatte damals eigentlich vorgeschlagen, dass wir eine randomisierte Studie machen sollten. Das ist aber sowohl von der Firma als auch von der Zulassungsbehörde gesagt haben, das ist unrealistisch. Und deshalb gab es dann nur einen Single-Arm-Studienarm. Die Daten von dieser Studie sind bis heute nicht publiziert. Wir haben die Daten tatsächlich bei uns auf dem Server. Ich habe die dann 2014, 2015 habe ich die von Alexion bekommen, weil letztendlich ist da nichts rausgekommen bei dieser Studie. Man konnte keinen eindeutigen Nachweis zeigen, dass die von der Komplementblockade profitiert haben. Und das waren immerhin 200 Patienten, die in dieser Studie eingeschlossen worden sind. Und diese Zeit, muss man sagen, war wirklich skurril. Also wir haben dort alle wirklich die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich weiß noch selbst, ich habe immer auf der Sonographie-Liege geschlafen und jeden Morgen, man ist dann um 3 Uhr ins Bett gegangen und ist um 5 oder 6 Uhr aufgestanden und hat dann da 2, 3 Wochen durchgearbeitet. Das Ganze war innerhalb von 6 Wochen, 8 Wochen war der ganze Spuk vorbei und dann war es wieder weg. Der andere Vorteil, den es gab, danach, direkt danach wusste jeder, was ein Nephrologe war. Dieses Wissen hat aber irgendwie nur 1, 2 Jahre angehalten. Danach wusste es keiner mehr, was ein Nephrologe war. Damals wusste, dann ist man wieder gesagt, ach, sie machen Dialyse. Aber damals wusste jeder, als wer ein Nephrologe ist, weil wir ständig in der Presse waren. Ständig war irgendein Nephrologe abends in den Hauptnachrichten auf der Bildtitelseite jeden Tag ein Riesenartikel über EHEC, Todeskeim, Killerkeim und ich weiß nicht, die Bild macht das dann ja etwas sehr übertrieben, wie wir ja alle wissen, aber zumindest waren die Nephrologen jeden Tag in der Presse. Das hat der Nephrologie richtig gut getan damals. Und das Ganze ist dann ja auch überstanden worden. Und ganz ehrlich, wir bringen jetzt gerade, ich habe das mit dem der diese Datenbank damals gemacht hat, auch besprochen, dass wir jetzt auf die DESA-DGFN-Jahrestagung endlich mal nochmal mehrere Analysen, die wir eigentlich schon hier seit Jahren fertig haben, die wir aber nie publiziert haben, nochmal vortragen werden. Und dass man die einfach mal zusammenfasst. Weil wir haben dies auch nie publiziert, weil wir wussten, das kann uns oder so keiner jetzt wegnehmen, das Thema, weil nie jemand so eine Datenbank bekommt. Das hätten wir ja sofort in der Presse gehört, wenn es irgendwo wieder einen riesen E-Hack-Ausbruch gegeben hat. Es gab tatsächlich einen größeren E-Hack-Ausbruch als den, den wir in Deutschland gehabt haben. Aber da sind viel weniger Patienten, haben einen Hus bekommen. Und das lag daran, dass die Konversationsrate zu E-Hack, zu Hus, war bei dem deutschen Ausbruch bei 20%. Normalerweise ist es so, wenn man eine E-Hack-Infektion haben, kriegen nur 2% einen Hus. Und das lag an dem Besonderheiten des Keims, den wir in Deutschland hatten. Das war ja nicht der klassische Keim, den man normalerweise mit EHEC assoziiert, sondern das war ja 104.3. Und der hatte mehrere Eigenschaften, die ungewöhnlich waren. Erstens hatte er eine Eigenschaft gehabt, dass er sich direkt an die Dünndarmwand dran gehaftet hat. Dadurch, dass er direkt an der Dünndarm dran war, und zwar nicht nur mit einer Schicht, sondern mit mehreren Schichten, hat man extrem viele Bakterien in unmittelbarer Nachbarschaft zur Darmwand gehabt. Dann hatte er zusätzlich die Eigenschaft gehabt, dass er medikamentenresistent war, also antibiotikaresistent. Und dann hatte er zusätzlich noch die Eigenschaft, dass er besonders viel Shigatoxin gebildet hat als Keim. So dass man sich durchaus vorstellen kann, dass dieser Keim besonders begnadet war, sehr viel Shigatoxin in den Körper reinzubekommen. Und dadurch haben so viele wahrscheinlich einen Huss entwickelt während dieser Epidemie. Das Toxin als solches war genau dasselbe wie das, was in anderen, von anderen Keimen der E-Kategorie gemacht wird. Aber der hier war eben besonders wirkungsvoll, um einen Huss zu erzeugen, dieser Strain. Und deshalb haben wir so viele Hussfälle gehabt. Normalerweise hätte man eigentlich bei so einer Epidemie vielleicht nur 80 Patienten erwarten müssen und nicht 800, wie wir in Deutschland hatten. Dadurch haben wir relativ viel über Huss gelernt. Und ich glaube, das kann schon wiederkommen. Aber es hat natürlich wesentlich was mit der Hygiene zu tun. In dem Fall war es ja über Sprossen passiert. Und das waren überwiegend Frauen. Jetzt könnte man sagen, das liegt nur daran, weil Frauen Sprossen essen und Männer essen ja keine Sprossen. Und die haben das alle auf dem Hamburger Hafenfest gegessen. Ich weiß nicht, Bernd, du bist Segler. Isst du Sprossen, wenn du segeln gehst? Oder isst du einen Burger?
Eher selten, ne?
Wahrscheinlich den Burger. Da muss ich
die Grillplatte die ist näher als die
genau.
Sprossen.
Aber das Kuriose ist,
genau.
Es gab einen größeren Ausbruch in den USA, der durch Hamburger verursacht wurde. Und auch dort waren 70% der betroffenen Frauen. Und das passt ja gar nicht von der Statistik, weil man würde ja sagen, naja, Sprossen, ich meine, in den USA vielleicht nicht wie bei uns, aber Hamburger ist ja mehr, Männer gehen da eher hin. Ich glaube tatsächlich, dass Frauen insgesamt häufiger eine Endothelschädigung bekommen im Rahmen des Huss. Und das ist interessant. Alle thrombotischen Mikroangiopathien im Erwachsenenalter treten häufiger bei Frauen auf als bei Männern. Und zwar immer 60-70% Frauenanteil, 30-40% Männeranteil. Das heißt, es muss irgendetwas geben in dem Endothel bei den Frauen, dass die eben häufiger dann mit so einer thrombotischen Mikroangiopathie reagieren.
Tja, war eine spannende Geschichte mit viel Lehre. Ich erinnere mich, wir hatten damals in Dresden nur 2 Fälle, aber es war trotzdem ganz interessant, diese Geschichte mitzuverfolgen. Und wie du schon sagtest, es hat der Nephrologie sicherlich mal für eine gewisse Zeit zur Prominenz verholfen. Ja. Genau. Ich meine, die Differentialdiagnose, ich glaube, das ist den meisten ja klar, läuft ja schon sehr früh. Das heißt, man muss ja schauen, hat man sozusagen Shigatoxin produzierende Enterokokken oder nicht, oder Escherichia coli Keime. Das ist ja im Prinzip das, was man tun kann. Und es ist ja da eigentlich, muss man sagen, schon ähnlich wie bei den Geschichten mit den neurologischen Beteiligungen auch. Es gibt halt einen riesigen Overlap. Ne? Also wir haben die Neurologie, die du da beschrieben hast, beim AHUS und bei der TDP da natürlich viel häufiger. Und wir haben natürlich die Infektionen und auch die Durchfallerkrankungen auch bei den Shiga-Toxin-Positiven, aber genauso auch bei den Patienten mit einer thrombotischen Mikroangiopathie mit einem anderen Pathomechanismus am Ende.
Absolut. Also es ist so, man muss sagen, diese Shiga-Patienten waren um ein Vielfaches kränker als alles, was ich jemals bei AHUS gesehen habe. Die waren wirklich todkrank. Die hatten neurologische Auffälligkeiten, also das war wirklich grotesk. Das war ja wirklich, ich meine, wir hatten noch nie so eine junge Station gehabt in der medizinischen Hochschule. Die waren alle irgendwie nur zwischen 20 und 60 Jahre alt. Da war kaum ein alter Patient drin. Und da waren 30, die meisten waren Akademiker oder Akademikerinnen. Also wie gesagt, wer isst denn sonst Sprossen? Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich selbst esse ja auch nicht Sprossen, obwohl ich weiß, dass es gesund ist. Ab und zu esse ich es mal, aber eher selten. Und das war wirklich so, wir hatten da einen Patienten, der hat sich morgens ein Brötchen geschmiert, hat sich die Butter genommen, Messer in die Hand, nimmt sich das und schmiert sich die Butter 1:1 in die Hand, weil er nicht realisiert hat, dass da kein Brötchen drin ist. Und dann haben die zum Beispiel begonnen zu schreiben oder Uhren zu zeichnen, also ganz einfache Montreal Cognitive Shift. Die haben da Bilder gezeichnet, das ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Oder ein Patient, der sollte seinen Namen schreiben, Thorsten, dann hat er begonnen, T-H-O-R, und dann beginnt er mittendrin nochmal H-O-R zu schreiben, dann setzt er ab und dann macht das denn. Das heißt, die haben selbst einfachste neurokognitive Sachen, die sie sicherlich normalerweise im Schlaf schon haben, die nicht richtig hinbekommen. Und das hat teilweise 3 bis 6 Monate gedauert, bis die sich davon erholt haben. Kurioserweise im MRT hat man kaum was gesehen. Das sind so kleine Veränderungen, dass man da nicht irgendwie groß jetzt Defekte gesehen hat. Aber die haben wirklich mehrere Monate anhaltend danach noch neurologisch Defizite gehabt. Und die sind wirklich, wirklich teilweise todkrank gewesen. Also deshalb ist für mich in der Kategorie, wenn ich sage, von thrombotischer Mikroangiopathie, TTP, die sind die am kränksten. Da muss man wirklich Angst haben, dass die einem in 0, nichts versterben können oder einen Schlaganfall unter Dampf bekommen. Dann kommen die mit einem Shiga-Hus und dann kommt irgendwann AHUS und dann dazwischen, also Komplement vermittelt, da gibt es sicherlich einige schwere Verläufe, die auch wirklich dieses Vollbild bekommen, was man eben bei den anderen auch sieht. Aber häufig haben sie eine reine Nierenbeteiligung. Und dann gibt es noch so ein Sammelsurium an Patienten, die irgendwo dazwischen liegen. Das, was noch interessant war, und das sollte man nie vergessen, während der Shiga-Hus-Epidemie hatten 2% der Patienten keinen Durchfall. Die sind damals nur aufgefallen, weil jeder, der in Norddeutschland ins Krankenhaus gekommen mit einem akuten Nierenversagen, bei dem wurde automatisch Shiga-Hus getestet. Das machen wir ja eigentlich nicht. Wenn man keinen Durchfall hat, bestimmen wir ja keinen Shiga-Hus, wenn jemand ohne Durchfall reinkommt. Und das wurde damals automatisch gemacht. Das heißt, das muss man immer im Hinterkopf haben. Hat man jemand, der ein TMA-ähnliches Krankheitsbild hat oder zumindest Laborkonstellation und der hat Nierenversagen, Shiga-Toxin bestimmen auch dann, wenn kein Durchfall da ist. Weil das passiert immerhin bei einem Teil der Patienten.
Das ist ein extrem gutes Schlusswort, weil gerade wollte ich nämlich noch fragen, was Sie unseren ZuhörerInnen zum Abschluss mitgeben könnten, was man sich auf alle Fälle zur TMA merken muss. Und das war eine perfekte Zusammenfassung. Und so würde ich sagen, ist es jetzt heute eine runde Sache geworden. Und ich habe mich sehr über Ihren Besuch gefreut. Vielen Dank für die wirklich detaillierten klinischen Schilderungen und die vielen Beispiele. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr ZuhörerInnen hattet auch wieder Spaß und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Wunderbar, vielen Dank auch.
Danke und tschüss.